herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Episode 49 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun. In dieser Episode geht es in den 3 Folgen nunmehr vorrangig um eine sehr differenzierte und analytische persönliche Kritik an der Profifußballblase und dabei natürlich auch explizit um Hannover 96. Es geht um Tradition und Kommerz, um Selbstüberschätzung und um Arroganz. Folge 31 hat so dann auch den Titel: Die verzweifelte Arroganz in der Fußballblase. Wir hatten dann im Oktober 2015 wieder ein persönliches Gespräch mit Martin Kind in Anwesenheit des damaligen weiteren Geschäftsführers und des Marketingleiters. Um es kurz zu machen, sämtliche dort getroffenen Vereinbarungen zu einem weiteren Konsens auf dieser Basis wurden von Seiten 96 nicht eingehalten. Auch meine Anregungen, die ich von meinem Afrika-Trip mitgebracht hatte und wo der Sportdirektor Martin Bader damals von Martin Kind gebeten wurde, Partnerschaften zu prüfen, verliefen selbstverständlich im Sande. Der Abstieg von 96 dann in die zweite Liga war eben nach Kind das Ergebnis von falschen Entscheidungen. Welche traurige Erkenntnis ohne Handlungsoption. Es ist diese arrogante Verzweiflung der Menschen in der Fußballblase, dass Ideen von außen eindringen könnten, die ihnen aufzeigen würden, dass sie selbst überhaupt keine Lösungen bieten können, sondern nur von der Substanz leben, die einmal eine Handvoll Vordenker geschaffen hat. Im August 2016 erschien dann unser zweites Buch Hannover 96, Chronik eines Abstiegs, wie der Unternehmerclub strategisch scheiterte und wie der sportliche und wirtschaftliche Aufschwung gelingen könnte. Aber es gab noch ein viel größeres und schöneres Ereignis. Ina und ich, wir heirateten. Unitus in Multitudine, auf den Spuren des großen hannoverschen Philosophen und Erfinder des Keks mit den 52 Zähnen sind wir dann in Folge 32 unterwegs. Es begann die unendliche Geschichte mit dem Antrag von Martin Kind wegen einer Ausnahmeregelung zur Regel 50+1. Eine Kommunikation, die von allen Seiten, insbesondere aber von den Medien, absolut am Thema vorbeigeführt wurde. Inzwischen entwickelten wir aber nach dem Motto von Leibniz, Einheit der Vielfalt, ein weiteres Projekt für den Biathlon-Sport beim NSV, das Service Unit, weiter. Eine logistische, technische und verbandsübergreifende interdisziplinäre mobile Unterstützungseinheit. Eine richtige, originäre logistische Herausforderung für mich, also back to the roots. In Folge 33 heißt es dann, der alternativlose Wiederaufstieg. Nach dem Abstieg war für Martin Kind der sofortige Wiederaufstieg alternativlos. Zunächst begann aber das obligatorische Aufräumen. Sportdirektor austauschen, Trainer austauschen und dann stieg man tatsächlich sofort wieder auf. Inzwischen waren wir auch mit unseren Visionen zur Diversifizierung nicht mehr allein. Denn auch der akademische Leiter der Spodak selbst stellte fest, dass auch Umsätze aus benachbarten Geschäftsfeldern generiert werden sollten. Es ging aber weiter mit der Heuchelei und dem Opportunismus in der Profifußballblase und ich verfolgte dieses Geschehen inzwischen ohne Emotion, war aber erfreut darüber, dass ein Projekt wie RB Leipzig nun diese arrogante, opportunistische und selbstherrliche Szene aufmischte. Einfach mal reinhören und dann viel Spaß dabei.
verzweifelte Arroganz in der Fußballblase.
Nun hatte ich von meinem Afrika-Trip natürlich auch wieder Ideen zum Fußball und für Hannover 96 mitgebracht. Insbesondere auch auf Grundlage des dritten Gespräches, das wir inzwischen im Oktober 2015 bereits nochmals mit Herrn Kind und dem damaligen weiteren Geschäftsführer Björn Bremer und dem ehemaligen Marketingleiter Josip Grabavac hatten. Es ging dabei vorrangig um die Erschließung von Marketingpotenzial. Dazu hatte Mirko auch bereits einen Fragenkatalog erstellt. Nun musste man aber feststellen, dass bis zu dem Zeitpunkt keine der bisherigen Verabredungen von Seiten Martin Kind bzw. Hannover 96 eingehalten wurden. Weder hat sich jemals jemand aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu dem Konzeptentwurf Campus-Projekt gemeldet, noch gab es hinsichtlich des Fragenkatalogs zum Marketing einen weiteren Kontakt zu dem Marketingleiter, der sogar von diesem im Gespräch im Oktober 2015 persönlich vorgeschlagen wurde. Selbst auf wiederholte E-Mail-Anfragen wurde nicht geantwortet. Eigentlich schon bezeichnend für den Umgang mit Außenstehenden bei Hannover 96. Welchen Anstand man dort pflegte, zeigten auch noch weitere Beispiele. Ebenfalls im Oktober 2015 habe ich den neuen Sportdirektor Martin Bader als Zeichen der Willkommenskultur in Hannover in einem Brief begrüßt und ihn auch einmal ein Exemplar unseres ersten Buches als die Sicht von unabhängigen Anhängern von Hannover 96 überreicht. Auch hierauf gab es keine Reaktion. Jeder einigermaßen vernunftbegabte Mitbürger hätte sich wenigstens für so ein Willkommenspräsent bedankt. Ebenso gab es ein Erlebnis mit Martin Andermatt, der seinerzeit im Aufsichtsrat bei 96 saß. Wir waren über LinkedIn vernetzt und da wir am gleichen Tag Geburtstag haben, kam es dort auch zu einem Kontakt, in dem wir uns einmal, wenn er in Hannover weilt, verabreden wollten, um einmal über Hannover 96 uns zu unterhalten. Er hatte dafür sogar meine private Telefonnummer abgefordert. Leider kam so ein Kontakt auch nach mehreren E-Mail-Anfragen, auf die nie eine Antwort kam, nicht zustande. Es ging hier eben um solche Werte wie Anstand, Geste und Respekt. Aber wohl bei den Persönlichkeiten von Hannover 96 Fehlanzeige, ebenso wie eine gepflegte Kommunikationskultur. Das alles war für mich so etwas wie der Beginn, die Arroganz des Profifußballs immer näher kennenzulernen. Trotzdem habe ich nach Rückkehr von der Kreuzfahrt Martin Kind einmal über meine Gedanken zum Thema Afrika und Fußball berichtet. Ebenso von meinen Gesprächen an Bord mit den Fußballanhängern aus vielen Regionen Deutschlands und eben der, ja nicht neuen, Erkenntnis, dass Hannover 96 allenfalls als graue Maus wahrgenommen wird. Ich habe ihn auch berichtet von meinem Gespräch mit dem Fußballfunktionär auf den Kapverden und dazu mal meine Sicht dargelegt auf die Möglichkeiten, die der afrikanische Markt hinsichtlich der mit der Nachwuchsausbildung verbundenen Kapitalbildung und den ökonomischen Opportunitäten bietet. In einem, für seine Verhältnisse schon ziemlich langen Brief hat er mir dann geantwortet. Zum Thema Graue Maus meinte er, dass diese Sicht nicht unbegründet ist, man aber daran arbeite und dieses als besondere Herausforderung sieht und dass das eine klare Strategie und Zeit benötigt. Weiter schrieb er, dass man dort sehr wohl wisse, dass Afrika ein hochinteressanter Fußballmarkt ist. Er habe Herrn Bader gebeten, ein Konzept zu erarbeiten im Hinblick auf Partnerschaften mit einem oder mehreren Vereinen in Afrika. Ich glaube, ich brauche nicht besonders darauf hinzuweisen, was daraus geworden ist. Ebenso verhielt es sich dann auch noch später, als ich einmal vorgeschlagen habe, nochmals zu prüfen, ob der amerikanische Markt, wo Jadufner bereits einmal so einen grandiosen Versuch gestartet hatte, nicht auch weiterhin eine wertschöpfende Option sein sollte. Hierzu hatte ich angeboten auch einen Kontakt zur Sekraft Group als Eigentümer des NFL-Teams New England Patriots und des MLS-Teams New England Revolution herzustellen. Ich hatte nämlich über ein Internetportal Kontakt zu zwei Mitarbeitern, Marie Kokos und Jim Coberry, die dort für das Soccer-Team arbeiteten und die, wenn ernsthaftes Interesse bestanden hätte von Seiten Hannover 96, auch einen Kontakt zum Manager der Revolution Brian Bilelloy vermittelt hätten. Insbesondere hatte ich dabei auch noch auf eine Zusammenarbeit der Nachwuchsakademien abgestellt, was eben gerade einen gegenseitigen Schüleraustausch sport- und bildungstechnisch hätte sich fördernd gestalten lassen, auch gegebenenfalls unter Einbeziehung des Campus-Projektes. Ich hatte dazu auch einmal bei 96 angefragt, ob man sich darüber nicht auch mit Steven Cherundolo, als ehemaliger US-Nationalspieler, unterhalten könnte. Und wieder einmal gab es darauf keinerlei Reaktionen. Zwar war durch den Abstieg für die Roten sportlich und auch wirtschaftlich eine neue Situation entstanden, aber gerade das erforderte eben neue Ideen und Visionen. Martin Kind hat mir hierzu geschrieben, ein Abstieg bedeutet immer auch, dass falsche Entscheidungen getroffen wurden. Allein diese Erkenntnis reicht eben aber nicht aus. Bei allem guten Willen und bei allen guten Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, aber es zeigte sich immer wieder, dass offensichtlich alle führenden Mitarbeiter bei Hannover 96 ihr eigenes Ding machten und ihre eigenen falschen Entscheidungen trafen, in Arroganz und Selbstüberschätzung. Ich merkte so immer mehr, dass ich wohl niemanden in dieser Fußballblase erreichen kann. Es ist diese arrogante Verzweiflung der Menschen in der Blase, dass Ideen von außen eindringen könnten, die ihnen aufzeigen würden, dass sie selbst überhaupt keine Lösungen bieten können, sondern nur von der Substanz leben, die einmal eine Handvoll Vordenker geschaffen hat. Es ist diese Verzweiflung von Leuten, die sich maßlos selbst überschätzen, dieses auch wissen und alles dafür tun müssen, dass niemand es bemerkt. Sie haben dabei einen entscheidenden Vorteil, da eben auch die anderen Personen in der Blase das gleiche Problem verfolgen, ist jeder mit sich selbst beschäftigt, um den anderen tatsächlich auf die Schliche zu kommen. Auf viele der dortigen Protagonisten trifft wohl die Aussage zu, sie können wegen der eigenen Inkompetenz die eigene Inkompetenz nicht erkennen. Im August 2016 erschien dann unser zweites Buch.
Hannover 96, Chronik eines Abstiegs, wie der Unternehmerclub strategisch scheiterte und wie der sportliche und wirtschaftliche Aufschwung gelingen könnte.
Wir haben damit nahtlos an das erste Buch.
Quo Vadis Bundesliga? Wie zukunftsfähig ist der Profifußball? Analysen und Visionen am Beispiel Hannover 96.
Angeknüpft und auf die damalige Situation bei Hannover 96 adaptiert. Mit den visionären Hinweisen, Handlungsempfehlungen und Vorstellungen aus dem ersten Buch hatten wir die Hoffnung verbunden, dass Hannover 96 sich tatsächlich strukturell und sportlich weiterentwickeln könnte, dass eingefahrene Gleise, die ja nur in eine Richtung führen, verlassen werden, um so den Quantensprung zu schaffen in den gehobenen Mittelstand der Liga. Aber wie das so ist mit der Hoffnung und vor allem mit Visionen, sie zerplatzen meist, wie Seifenblasen, wobei Blase wohl tatsächlich eine Metapher für den Profifußball ist, bevor überhaupt Potenzial und Substanz auf den Prüfstand gestellt werden können. Visionen will schon gar niemand im Fußballbusiness wahrnehmen, denn im Fußballgeschäft zählt nur das brutale Alltagsgeschäft. Mit dem neuen Buch haben wir uns abermals mit dem Zustand von Hannover 96 beschäftigt. Aber dieses Mal ging es nicht um Visionen und Zukunftskonzepte, es ging um die Chronik des Abstiegs, anhand derer aufgezeigt werden sollte, welche Faktoren wirklich zum Abstieg geführt haben und wo Zukunftschancen verspielt wurden. Dabei haben wir zunächst alle Fakten, Gesellschafterstrukturen, Personalien und Organisationsformen, wie sie während des Abstiegsprozesses bestanden, analysiert und ausgewertet. Zudem haben wir alle damals aktuellen Prozesse, wie etwa der Anteilswechsel bei der Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG, sowie die kurzfristig eingetretenen Veränderungen durch Gesellschafteraustritte und die als reinen Aktionismus wahrgenommenen Personalwechsel im Nachwuchsleistungszentrum, NLZ, bis kurz vor Beginn der Saison 2016/17 mit in unsere Betrachtungen einbezogen. Wir wollten mit diesem Buch auch einen Weg suchen, der zurück in die Zukunft führt. Es wurden Handlungsempfehlungen zur ökonomischen Neuausrichtung des Clubs gegeben. Dabei sollte deutlich werden, dass zukunftsgerichtetes Denken Mut braucht. Nicht umsetzbar kann nicht die Antwort sein, die das Denken und Handeln eines Profifußballclubs bestimmt. So könnte, das war das Anliegen dieses Buches, aus der Chronik eines Abstiegs ein Tagebuch des Weges zurück in die Zukunft werden. Sicherlich, wie auch schon das erste Buch, nicht unbedingt die Lektüre, die die Anhänger des Clubs unbedingt lesen wollten, denn die sogenannten Fans wollen ja ihren Verein sehen, sie wollen Tradition leben, sie wollen sich identifizieren mit den vereinstreuen Spielern, sie wollen die Hoffnung und den Erfolg als Gemeinschaft genießen. Die möchten nichts hören oder lesen von Ökonomie und Sportbusiness, von Marketing, Marke, Kennzahlen. Aber für mich sind diese Fußballfans heute heuchlerisch, sie sprechen von ihren Vereinen, meinen aber Kapitalgesellschaften. Sie zahlen ihr Ticket nicht, um den Club damit zu unterstützen, sondern für die Subsidien der Payroll des Unternehmens für Mitarbeiter, die nur so lange vereinstreu sind, wie es deren Vertrag vorsieht, und bei vielen noch nicht einmal so lange. Und das Bedauerliche daran ist, dass diese Edelfans, die dem Verein nachhängen, dann noch nicht einmal wissen, welche Tradition außer Fußball noch hinter dem Verein steckt. Nämlich bei 96 eine sehr große Leichtathletik-Tradition mit Spitzensportlern wie Kaloy, Hinrich John über 110 Meter Hürden, Walter Mahlendorf, Olympiagold mit der 4x100-Meter Staffel, Liesel Westermann, die als erste Frau der Welt den Diskus über die 60-Meter-Marke warf, oder Erika Fisch, mehrfache deutsche Meisterin über die 100 Meter und die Hürden. Es ist eben so, und das verstehe ich unter dieser Heuchelei der Fans, dass, wenn man sich dem Verein aus Tradition verbunden sieht, man nicht nur den Fußball einschließen sollte, sondern die ganze sogenannte Tradition des Clubs. Das ist immer wieder die Quintessenz, wenn ich mich mit Tradition und Kommerz beschäftige. Es steckt bei allem nichts weiter dahinter, als ein großes Identifikationsdefizit und eine Orientierungslosigkeit, weil man die Ökonomie des Fußballbusiness nicht versteht, weil die Medien darüber nicht aufklären, um ihre Kundschaft nicht zu verunsichern und zu verlieren, und weil die in der Blase nicht aufklären können, weil sie sich damit selbst bloßstellen würden. So bleibt der Konflikt zwischen Tradition und Kommerz weiterhin bestehen, hilft aber niemanden, schon gar nicht dem Fußball selbst. Ich selbst habe von Beginn an, und zwar bereits seit 1964, als für mich die Leidenschaft für den Berufsfußball begann, immer ein klares Bekenntnis zur ökonomischen Seite dieses Geschäftes gehabt und immer auch dazu gestanden. Als in der hanseatischen Tradition aufgewachsener ehrbarer Kaufmann gab es auch nie eine Alternative dazu. Und heute wird man als Erfolgsfan bezeichnet, wenn man sich einen der Plätze im VIP- oder Business-Bereich gönnt. Aber ich habe bereits in den 1960ern immer eines vor Augen gehabt, als ich im Niedersachsenstadion mit Schülerticket oder eben auch mit dem über den Zaun-Ticket auf den Stehtraversen der Westtribüne gestanden habe, ich möchte in jedem Fall auch mal auf den damals noch unkomfortablen Holzbänken auf der Osttribüne sitzen, dass ich heute tatsächlich mir auch mal, wenn ich ins Stadion gehe, einen VIP-Platz leiste, das habe ich mir erwirtschaftet und lasse ich auch von niemanden herunterreden, die heute so viel von Tradition sprechen, aber überhaupt nicht wissen, wovon sie überhaupt reden. Auch zum zweiten Buch gab es dann im lokalen Bereich durchaus eine mediale Beachtung und ich stand wieder einmal vor der Kamera. Der Lokal-TV-Sender H1 hatte mich in die Sendung Die Roten Dichter eingeladen, wo ich mit den beiden Moderatoren 60 Minuten lang über Hannover 96 diskutierte und philosophierte. Es ging natürlich um die sportliche Neuausrichtung in der zweiten Liga, aber auch um unsere Ansätze, wie man den Neuanfang auch ökonomisch gestalten kann. Aber im persönlichen Bereich gab es in dem Jahr noch etwas Erfreuliches, das dann auch unter dem Motto stand: Kinder, wie die Zeit vergeht. Gerade erst zur Welt gekommen und nun kam Maxi bereits in die Schule. Sandra und Mirko hatten dafür auch eine besondere pädagogische Richtung gewählt, Montessori-Pädagogik. Und im Herbst ging es dann mit Hannes und Henning auch wieder nach Berlin. Wie immer hatten wir uns einen neuen Kiez ausgesucht, diesmal Neukölln. Dort in unmittelbarer Nähe unseres Hotels war auch einmal die Niederlassung unserer Firma, für die Hannes und ich in den Mitte 70ern in Sievershausen gearbeitet hatten. Aber jetzt war davon dort nichts mehr zu sehen. Irgendwo und irgendwie schließt aber sich immer wieder ein Kreis aus der Vergangenheit. Und es ist irgendwie immer wieder schön, so auf die gelebte Vergangenheit zurückzublicken. Ein Ereignis schloss sich dann im November 2016 aber noch an, was nun auch nach 22 Jahren endlich fällig war und eigentlich auch schon damals in Las Vegas hätte stattfinden können. Gina und ich, wir sind zum Standesamt gegangen und haben dort nunmehr unsere Gemeinschaft gesetzlich verankert, wir haben geheiratet und alles einfach nur für uns, ohne Feier und ohne Gäste. Alle guten Dinge sind drei und so sollte es jetzt für mich auch etwas Endgültiges und Dauerhaftes sein. Wir haben uns dazu einen schönen Tag gemacht. Erst Standesamt, dann in eine Location und mit Champagner angestoßen und dann ein wunderbares Essen in einem guten Restaurant. Nach einer so langen Zeit des Zusammenlebens war es nun einfach an der Zeit, dieses auch offiziell zu bestätigen. Dazu brauchten wir aber nun keine große Zeremonie mehr. Auch wenn der ganze Freundes- und Bekanntenkreis natürlich nicht begeistert war, dass es keine ausschweifende große Feier gab, aber auch hier wurde einmal mit der Tradition gebrochen.
Unitas in Multitudine.
Neben dem Abstieg und den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg fand bei Hannover 96 im Jahr 2017 auch eine sehr lebhafte Diskussion um den von Martin Kind gestellten Antrag auf eine Ausnahmeregelung zur 50+1-Regel bei der DFL statt. Eigentlich ein viel zu komplexes Thema, um dieses allein auf den Fanebenen zu diskutieren. Aber auch hier haben meiner Auffassung nach die Medien wieder dieses Thema einer breiten Öffentlichkeit nicht transparent dargestellt, sondern allein die vorgefertigte Meinung der sogenannten Fans bedient. Man muss natürlich auch sagen, dass hier die Kommunikation auf der ganzen Ebene und besonders die Kommunikation von Seiten Martin Kind und Hannover 96 total versagt hat. In der Öffentlichkeit stand so vielfach allein die Absicht im Raum, dass Martin Kind die Profifußballabteilung des Clubs für sich übernehmen und zu seinem Privateigentum machen will und damit allein als Ziel hatte, das Unternehmen auch für andere Investoren, befürchtet wurden auch Oligarchen oder Ölscheichs, öffnen will. Was vielfach überhaupt nicht in die Diskussion eingeführt und somit auch ganz bewusst unterdrückt wurde, war, dass die Regelung unter anderem gegen die Kapitalverkehrsfreiheit nach EU-Recht und Marktliberalisierung verstoße. Ebenso bemängelten selbst einige deutsche Vereinsmanager bereits damals, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich zu anderen Profiligen in finanziellen Rückstand gerate und sportlich auf internationaler Ebene nicht mithalten könne. Aktuell, Stand 12-2023 liegen die Einnahmen der Premier League aus der Auslandsvermarktung bei 2,16 Milliarden Dollar.
Quelle: Statista.
Die DFL erzielt aktuell ca. 160 Millionen Euro aus der Auslandsvermarktung. Folglich gibt es seit dem Jahr 2007 einige Forderungen aus den Führungsabteilungen von Profifußballmannschaften in Deutschland, diese Regelung abzuschaffen, um das Interesse von weiteren Investoren zu wecken. Aber alles Forderungen, die bei den sich immer so leutselig, dynamisch, zukunftsorientiert gebenden Vertretern des DFB und der DFL auf wenig Konsens gestoßen sind. Für mich war diese Beharrlichkeit des Festhaltens an starren Strukturen schon sehr beängstigend. Was zum Beispiel nie in den Medien der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war ein Konsensmodell des ehemaligen Geschäftsführers von Bayer Leverkusen, Holzhäuser, dass Investoren auch als Mehrheitseigentümer zugelassen werden sollten, aber unter strengen Vorschriften. Nach einer Bonitätsprüfung dürfe ein Mehrheitseigner weder direkt noch indirekt an einem anderen Club beteiligt sein. Außerdem müsse der Investor das Kapital mindestens 5 Jahre im Verein belassen. Der Investor dürfe auch nicht in die operativen Entscheidungen des Fußballs eingreifen. Mit solch einer flexiblen Regelung hätte der Verband viel mehr Kontrolle, als er sie jetzt bei der 50+1 Regelung habe. Es gab eben sehr viele Dinge, wie man das Profifußballgeschäft in Deutschland liberalisieren könnte. Aber eine Diskussion darüber spielte sich in den Medien und in den Gremien nur auf der Konfrontationsebene Tradition gegen Kommerz ab. Wie gesagt, das Thema ist insgesamt viel zu komplex, um es hier im Detail weiter auszuführen. Für mich zeigten sich aber wieder einmal die deutschen Tugenden, alles erst einmal durchzudeklarieren und möglichst lange und beharrlich am Bestehenden festzuhalten, statt einfach pragmatische Lösungen zu präsentieren. Bei Hannover 96 ging es für Martin Kind also darum, die 50+1 Regel zu kippen. Die Lizenzspielabteilung ist seit dem 20. Dezember 1999 in die Hannover 96 GmbH und Co. KGaA ausgegliedert, deren Kommanditanteile seit Herbst 2014 vollständig von der Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG gehalten werden, die sich mehrheitlich im Eigentum des damaligen Vereinspräsidenten und Geschäftsführers der S und S Martin Kind befindet. Die zur Geschäftsführung berechtigte und wollhaftende Komplementärin ist die Hannover 96 Management GmbH, deren Anteile vollständig vom Verein gehalten werden, wodurch die 50+1 Regel gewahrt wird. Zu dem Zeitpunkt im Jahr 2017 gab es somit also einen Status quo bei Hannover 96, wobei es auf der einen Seite noch die im Wesentlichen von Martin Kind dominierten Gremien im e.V. gab und auf der anderen Seite die Vielzahl der Mitglieder des e.V., die sich gegen die von Kind angestrebte Lösung stellten. Was für mich an der ganzen Sache besonders auffällig war, dass es von den 36 Profifußballclubs der DFL zwar einige wenige gab, die sich klar gegen einen Wegfall der 50+1 Regel positionierten, aber dass es kaum Vertreter anderer Clubs gab, die hier Martin Kind und seinem Antrag beitraten, obwohl sie genauso und viele sogar noch größere wirtschaftliche und damit auch sportliche Probleme hatten. Das hielt mir explizit vor Augen, wie opportunistisch und heuchlerisch dieser Profifußball ist und bestätigte mir meine bisherige Meinung über diese verzweifelte Arroganz in der Fußballblase. Nun habe ich mich aber nicht wirklich ausschließlich noch mit dem Fußball beschäftigt, dafür war mir meine nun im Ruhestand gewonnene Zeit und meine weitere Unabhängigkeit viel zu wichtig. Ich merkte immer mehr, dass sich für mich ein schleichender Prozess in Gang gesetzt hatte, der mich immer kritischer diesem opportunistischen Geschäftsmodell gegenüberstehen ließ. Ich bin ja eigentlich auch nie ein gehorsamer Fan gewesen, der sich bedingungslos dem unterworfen hat, was ihm von den sogenannten Machern angeboten wurde. Ich habe von Anfang an die Dinge, den Berufsfußball betreffend, hinterfragt, Kritik geübt, aber auch Visionen und Anregungen gehabt. Und so hatte ich auch immer Vorstellungen, wie sich etwas weiterentwickeln sollte und gerade eben auch hin zu Erfolgsmomenten. Schließlich ging es hier um eine Periode von weit über 5 Jahrzehnten. Über die ganzen Jahrzehnte habe ich für mich immer Kompromisse gefunden, um mit den Gegebenheiten zu leben und umgehen zu können. Aber inzwischen gab es teilweise Entwicklungen, die ich so weder verstehen konnte noch auf weitere Sicht mir antun wollte. Wie gesagt, es war ein irgendwie schleichender Prozess in Gang gekommen, der immer dynamischer zu werden schien. Nun ist Sport ja inzwischen auf fast allen Gebieten professionell. Das trifft auch natürlich auf den Biathlonsport zu, mit dem sich vorrangig mein Freund Walter als damaliger Vorsitzender des Niedersächsischen Skiverbandes beschäftigen musste. Er war inzwischen auch im Ruhestand, hatte also sein Amt als Bürgermeister meiner Geburtsstadt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld abgegeben. In unseren Gesprächen über Gemeinschaft und Sport sind wir auch auf den großen hannoverschen Philosophen und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz gestoßen und so hielten auch wir es mit der binären Auffassung des Unitas in Multitudine, Einheit der Vielfalt. Anders gesagt, Diversifikation, eingebunden in ein einheitliches verbundenes System wie einer Marke, ein Unternehmen, auch Sportunternehmen, einer Region oder Gemeinde ist gut und richtig. Verbund, Synergie, Diversifikation in Verbindung mit Visionen sind maßgebliche Faktoren, auf denen gesellschaftliche Zukunftsfelder stehen sollten. So wurde von Mirko und mir ja auch das Campus-Projekt entwickelt, das Verbund und Synergie für die vorhandene Infrastruktur des Verbandes umsetzen sollte. Aber weder bei Hannover 96, selbst über den persönlichen Kontakt zu Martin Kind, noch sämtliche weitere Bemühungen Bewerbungen mit anderen Landessportbünden oder auch mit Vereinen in Kontakt zu kommen, waren erfolgreich. Niemand der mehr als 250 kontaktierten Adressen hat sich dazu gemeldet. Nicht einmal gab es Anfragen nach grundsätzlichen Überlegungen, obwohl es nachweislich eine solche Kombination aus sportlicher und pädagogischer Interdisziplinarität so noch nicht gab. Also vielleicht wieder so ein Gedanke von uns, der der Zeit weit voraus war. Nun war es ja nicht so, dass die Auslastung der Infrastruktur die einzige Herausforderung für Walter und den NSV war. Schwerpunkt des NSV in der Sportart Biathlon ist die Talentsuche und die Förderung von Talenten, um diese bis in den Spitzensport zu führen. Das alles ist verbunden mit den Förderstrukturen des Bundesministeriums des Innern, BMI, und des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB. Es ging auch um den erneuten Ausbau der LLZ Clausthal-Zellerfeld und Sonnenberg zum Bundesstützpunkt Nachwuchs-Biathlon im DSV. Zur Erreichung der Fördermittel zur Umsetzung der Leistungsziele ist es erforderlich, regelmäßig Sportler in die verschiedenen nationalen Kader, C, B, A sowie Perspektivkader, zu entsenden. Ebenso gilt es, Teilnahmen an internationalen Meisterschaften, zum Beispiel Olympische Jugendspiele, Junioren-Europa- und Weltmeisterschaften, zu erreichen. Hier war der NSV zu der Zeit mit 5 Nachwuchssportlern exzellent vertreten. Nun hatte Walter interne Informationen aus Kreisen des DSV erhalten, dass dort in absehbarer Zeit der technische Support für den Jugendbereich umgestellt werden sollte. Bisher war es so, dass der DSV für sämtliche Teilnehmer an den Schüler-, Jugend- oder Juniorenwettbewerben, wie IBU Junioren Cup oder Deutschlandpokal, das Vorbereiten des Wettkampfmaterials zentral für alle Teilnehmer übernommen hatte, also damit auch gleiche Voraussetzungen geschaffen waren. Nach Walter vorliegenden Informationen sollten das nun die jeweiligen Landesverbände für ihre an den nationalen Wettbewerben teilnehmenden Sportler selbst übernehmen. Nach Auffassung von Walter könnte das aber zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, wenn Verbände mit besserer finanzieller Ausstattung somit auch bessere technische Voraussetzungen schaffen könnten. Vor diesem Hintergrund sprach er mich nun mal wieder an und so trafen wir uns, um einmal nach Möglichkeiten zu suchen, wie sich das für den NSV gestalten ließe, zumal das ja auch eine logistische Herausforderung und somit mein Thema war. Dazu wurden folgende Kriterien festgelegt. Es ging um eine Serviceeinheit zum Wachsen und zur Präparation von Wettkampfgeräten, also den Skiern, mit einer technischen, mobil umrüstbaren Ausstattung mit Generator, Schleifmaschine, Wachsautomat, Absaugeinrichtung, Werkbank, Arbeitsflächen. Ferner war dabei an eine verbandsübergreifende interdisziplinäre Nutzung gedacht, eben auch für die Sommersaison, also für Verbände, die ebenso technische Unterstützung für ihre Sportart benötigten. Und so erarbeitete ich, unter meiner inzwischen als Agentur Sportlogistik Verkehr angemeldeten Einzelfirma für den NSV auf der Grundlage dieser Kriterien das Konzept Service Unit, wobei meine Schwerpunkte hier insbesondere auf den logistischen Möglichkeiten und die Mobilität des Konzeptes lagen. Basis sollte hierfür der Einsatz einer Wechselbrücke mit Kofferaufbau als stationär mobiles Transportmodul für Trainings- und Wettkampfeinsätze sein. Damit ließe sich die erforderliche Mobilität zur Gestellung an den einzelnen Wettkampforten gewährleisten. Durch so ein Transportbehältnis war auch die Intermodalität über längere Strecken gewährleistet, was somit auch einen wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktor beinhaltete. Zudem werden Leerfahrten vermieden, da immer nur ein direkter, standortunabhängiger Ort-zu-Ort-Transport stattfindet. Dafür hatte ich ein Netzwerk von Transporteuren vorgesehen und dazu auch bereits vorbereitende Gespräche geführt. Es ging nun noch um die technische Ausstattung, wobei dort auch eine Zusammenarbeit mit der TU Clausthal-Zellerfeld, zum Beispiel dem Institut für Polymerwertstoffe und Kunststofftechnik, angedacht wurde. Dann waren die saisonübergreifenden interdisziplinären Einsatzmöglichkeiten zu prüfen, wofür Walter sich mit dem Landessportbund Niedersachsen, LSB, kurz schließen wollte. Insgesamt war das mal wieder eine richtige originäre logistische Herausforderung für mich, also back to the roots, und ich musste sagen, dass das somit auch eine Innovationsführerschaft für interdisziplinären Sporttechnik-Support für den NSV sein konnte. Ebenso auch als Innovations- und Kreativpotenzial und ganzheitlicher, integraler Bestandteil des Campus-Projektes. Nun hieß es, das Konzept, das auch soweit durchgerechnet war, bei den sportlichen und organisatorischen Gremien des Verbandes vorzustellen, interdisziplinäre Projektpartner zu finden, technische Kooperationspartner einzubinden und vor allem die Finanzierung über Sponsoring und Förderung zu erreichen. Thank you.
Der alternativlose Wiederaufstieg.
Nach dem Abstieg war für Martin Kind der sofortige Wiederaufstieg alternativlos. Man hielt sich auch zunächst in den Aufstiegsrängen auf. Allerdings war aufgrund der teilweise spielerisch nicht so guten Leistungen die obligatorische Unzufriedenheit im Umfeld sofort wieder präsent und so musste dann erst der Geschäftsführer Sport, Martin Bader, gehen, der durch Horst Held ersetzt wurde, und kurze Zeit später wurde dann auch der Trainer Stendl durch André Breitenreiter ausgetauscht. Wieder einmal die simpelste Lösung für alle Probleme. Grundsätzlich zwar auch eine nachvollziehbare Entscheidung, denn meine Erwartungen in Bader als Sportchef wurden bei weitem nicht erfüllt. Er erwies sich nicht nur als kommunikationsschwach, auch seine Entscheidungen gingen alle nicht in Richtung Erfolg und Nachhaltigkeit. Von den Vorschusslorbeeren, die er aus Nürnberg mitgebracht hatte, waren hier in Hannover alle ganz schnell verwelkt. Er gehörte für mich nun genau zu den Typen, die sich in der Fußballblase ob ihrer limitierten Fähigkeiten verstecken. Keine Ideen, keine Kreativität, keine Visionen. Selbst den aufgrund meiner Empfehlung von Martin Kind ausgegebenen Hinweis auf den afrikanischen Fußballmarkt hat er nicht aufgenommen. Er blieb in der Etappe stecken. Insofern war dann meine Meinung vom Nachfolger Held noch wesentlich differenzierter. Ebenfalls so ein Typ aus der Blase. Ehemaliger Stolltreter, und zwar auch mit einigen vermeintlichen Erfolgen als Manager in Stuttgart, aber eigentlich schon in Schalke gescheitert. Alles Typen eigentlich, die nur vorgefertigte Formate mitbringen, die sie versuchen auf jeder ihrer Stationen einzusetzen, die aber kaum über ein Kreativ- und Innovationspotenzial verfügen und die eigentlich nur systemimmanent und systemkonform sind. So entsteht diese Gleichförmigkeit, die kaum Alleinstellungsmerkmale hervorbringt. Das Fatale daran ist, dass diese immer 1:1 austauschbar sind, und genauso funktioniert ja auch das Kreislaufsystem Sportdirektor. Die Entscheidung für Held zeigte mir dann auch wieder, dass einfach der Mut fehlte, nach neuen innovativen Wegen zu suchen. Obwohl man schon lange erkannt hatte, dass man so nicht weiterkommt, stieg man immer wieder auf den gleichen Zug auf. Und das war nun bei weitem kein Alleinstellungsmerkmal von Hannover 96. So funktioniert die Bundesliga, bis auf wenige Ausnahmen, und das waren die, die auch Erfolg hatten. Dass wir mit unseren Analysen in unseren Büchern nicht allein dastanden und unsere Ansätze durchaus auch von anderen vertreten wurden, zeigte auch ein zur damaligen Zeit im Manager-Magazin veröffentlichtes Sponsors-Interview mit Sascha L. Schmidt, akademischer Leiter der SpoDak. Zum Thema, wie man einen Fußball-Bundesliga-Club erfolgreich neu aufstellt, stellte er fest, dass auch Umsätze aus benachbarten Geschäftsfeldern generiert werden sollten, dass Fußballunternehmen ein Ressort New Business brauchen, dass eigenständige Tochtergesellschaften für Neugeschäfte notwendig wären und dass sie Top-Talente aus der freien Wirtschaft bräuchten. Der Aufbau von Strukturen rund um Personen aus der Blase verhindert Dynamik, und es geht um Internationalisierung. Feste Strukturen mit Querdenkertum durchbrechen schafft ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft. Genau meine Sichtweise für ein Vorankommen im Fußballbusiness. Oder hatte da sogar jemand die Ansätze aus unseren Büchern übernommen? Jedenfalls fanden sich dort viele Ansätze von uns fast 1:1 wieder. Aber kaum jemand hat dann diese Thesen wirklich aufgenommen bzw. begonnen sie umzusetzen. Das war dieses Problem des Mittelmaßes in der Liga. Alle Clubs dort waren in ihren Businessstrukturen mehr oder weniger austauschbar. Es gab fast überhaupt keine Unterscheidungsmerkmale und somit eigentlich ja auch keinen Wettbewerb untereinander. Selbst die sogenannten Führungspersonen rotierten allenfalls untereinander. Für mich fehlte da inzwischen bei allem, was ich betrachtete, der Wow-Effekt. Es gehört wohl zu meinen Persönlichkeitsmerkmalen, dass ich eins nicht brauche, das ist Beständigkeit und Beharrlichkeit in Dingen, die einen nicht weiterbringen. Ich habe über den ganzen Lebenszyklus, in dem ich mit dem Profifußball verbunden bin, für meinen persönlichen Lebensbereich immer neue Herausforderungen gesucht, bin immer wieder neue Dinge angegangen, bin auch gescheitert, habe aber immer wieder neu begonnen und so halte ich es eben mit dem, nach dem auch ein Keks benannt wurde, Einheit in der Vielfalt, denn die Vielfalt ist es nach Leibniz, die die Qualität der Welt ausmache. Der Sport, also das Spiel selbst, war zwar schneller, athletischer und technisch feiner geworden, aber im gleichen Maß auch strategischer und taktischer. Und so waren manche Spiele inzwischen so statisch, dass es viele Minuten dauerte, bis zu einer Aktion. Es mag ja durchaus sein, dass die Generationen, die mit diesem statischen System aufgewachsen sind, diesem auch eine Attraktivität abgewinnen können. Mir fiel dieses jedenfalls ziemlich schwer. Wenn dann auch noch nicht einmal etwas Erfolgreiches dabei herauskommt, dann nimmt offensichtlich die Begeisterungsfähigkeit durchaus ab. Wenn man dazu dann weiterhin feststellen muss, dass man im Bestehenden verharrt, ist das für mich nicht mehr etwas, für das ich unbedingt Emotionen entwickeln kann. Trotzdem gab ich aber weiterhin die Hoffnung nicht auf, dass es noch einmal Einsicht geben könnte und etwas Erfolgreiches eintreten würde. Die Hoffnung war nun auch begründet in der Person des neuen Trainers, den ich damals zu seiner Zeit beim TSV Haffelse schon als Talent Martin Kind empfohlen hatte und den Dufner in einer dieser arroganten Handlungsweisen seiner Zeit abgewiesen hat. Allerdings hatte ich jetzt nicht mehr die unbedingte Euphorie, da der Talentstatus durch seine Episode auf Schalke nun schon verbraucht war. Mit 67 Punkten gelang Hannover 96 am Ende der Saison aber der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem VfB Stuttgart. 96 erzielte die beste Heimbilanz der Liga, kassierte die wenigsten Gegentore aller Vereine und schaffte am Ende der Saison 6:0 Heimsiege in Folge. Also zurück in Liga 1, gerade noch einmal gut gegangen, auch wirtschaftlich. Aber wie soll es weitergehen? In der ersten Bundesliga wurde in der Saison 2016/17 der FC Bayern zum fünften Mal hintereinander deutscher Fußballmeister. Zweiter wurde der Aufsteiger RB Leipzig, ein in der Fanszene weitaus umstrittenes Retortenprojekt, für mich aber ein Produkt eines liberalen Fußballbusiness und sich im freien wirtschaftlichen Wettbewerb entwickelnden Marktes und auf jeden Fall eine Idee mit mehr Erfolgsaussichten als die Strategien, die Hannover 96 verfolgte, einschließlich des 50+1 Antrags und des sogenannten Hannover Modells. RB Leipzig steht auch für mehr Wettbewerb in der Liga, schaffte es seit längerer Zeit mal wieder ein wenig von der Lethargie und der Eintönigkeit im Kampf um die Meisterschale zu nehmen, jedenfalls vorübergehend. Der Verein wurde 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet und übernahm zur Saison 2009/2010 das Startrecht des SSV Markranstädt in der fünftklassigen Oberliga Nordost. Die Lizenzspielabteilung und die Nachwuchsteams bis zur U15 sind seit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die zweite Bundesliga 2014 in die Rasenballsport Leipzig GmbH ausgegliedert, deren Gesellschafter zu 99% die Red Bull GmbH und zu 1% der Verein sind. Da auch die Vereinsmitglieder in enger Beziehung zu Red Bull stehen, wird der Club faktisch von der Red Bull GmbH kontrolliert. In Leipzig wurde 1900 der Deutsche Fußballbund, DFB, gegründet und mit dem VfB Leipzig 1903 der erste deutsche Fußballmeister gekürt. Also war es doch die konsequente Umsetzung des Erlaubten, dass auch dort der erste Retortenclub ins Leben gerufen wurde. Wie heuchlerisch der Umgang mit RB Leipzig ist, zeigt auch folgendes Beispiel. Matthias Hörstmann ist Herausgeber des Fußballmagazins 11 Freunde, das wiederholt sehr kritisch über den Verein geschrieben hat. Gleichzeitig fungierte der Herausgeber der Zeitschrift bis 2018 aber auch als Gesellschafter des Unternehmens, das seit der Saison 2014/15 für das Catering bei RB Leipzig verantwortlich war. Ideologisch gegen den Kommerz, aber mit dem Kommerz verdienen. So ist halt der Profifußball, und es bestätigte mir immer mehr meine inzwischen verfestigte Meinung, heuchlerisch und opportunistisch auf allen Ebenen. Die Dynamik, die Emotionen zum Fußball bei mir schwinden ließ, nahm nunmehr deutlich zu. Ich merkte auch schon, dass ich mich über Niederlagen nicht mehr ärgerte und dass die Tabelle keinen Einfluss auf mein Tagesbefinden hatte. Vor allem machte ich auch mein Tagesprogramm nicht mehr von Fußballübertragungen oder Heimspielen abhängig. Aber trotzdem gab es auch noch etwas, was weitaus angenehmer war und viel mehr Spaß machte, das waren die Trips mit den Kumpels einmal im Jahr nach Berlin. Und ab diesem Jahr war Peter auch wieder dabei. Wir haben unsere Termine nun so synchronisiert, um dann immer zu fahren, wenn Peter in Deutschland war. Es ging dann diesmal, da wir ja immer einen anderen Kiez auswählten, nach Wedding. Wie immer hatten wir vier sehr viel Spaß, so auch an einem Tag dort in der Nähe des Hotels bei einem kleinen Italiener, wo wir draußen auf der Terrasse einen Happen gegessen haben, aber wohl auch mehr getrunken. So gab es dann auch Grappa aufs Haus und mit dem italienischen Wirt kamen wir dabei auch ins Gespräch bis zu dem Moment, als Hannes ihn dann sagte, dass seine guten Freunde in Hannover Calabrese sind. Von dem Moment an, wurden wir von dem Wirt und der Bedienung nur noch aus dem Innenraum beäugt. Niemand kam mehr wirklich raus, der Gesprächsfaden war im Moment abgerissen. Hannes und sein Pate, das hatte uns nun die Freundschaft zu unserem Wirt gekostet. Dabei hatten wir gar kein Geschäft vor mit ihm, das er nicht ablehnen konnte. Letztlich haben wir aber noch andere Lokalitäten gefunden. Natürlich auch unsere Altberliner Kneipe in der Mittelstraße, wo wir ja nun schon seit Jahren regelmäßig einkehrten. Genauso, wie es immer am letzten Tag noch in die Zillestuben im Nikolaiviertel ging und in die Kantine vom Roten Rathaus. Da hatte sich auch nun schon eine Tradition entwickelt. Allerdings eine kommerzielle Tradition, was wieder einmal auch zeigte, Tradition und Kommerz passen durchaus zusammen. Ob wir allerdings jetzt bei dieser Tour auch kulturell wieder unterwegs waren, vermag ich im Moment nicht zu sagen. Aber wie immer haben wir unsere Tageskarten für U- und S-Bahnen fleißig abgefahren. Eines unserer Ziele war Prenzlauer Berg, wo wir dann in einem Bistro auch Dietmar Beiersdorfer trafen, den ein paar Monate zuvor geschassten Vorstandsvorsitzenden des Hamburger Sportvereins. Beiersdorfer hatte zuvor auch bereits als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH gearbeitet. Dort war er unter anderem für FC Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Red Bull Brasil und die New York Red Bulls verantwortlich. Außerdem fungierte er vom Februar 2010 bis Mai 2011 als Vorstandsvorsitzender von RB Leipzig. Mit dieser Vita ein durchaus im Feld der systemimmanenten Sportdirektoren jemand, der eine Multiperspektive mitbringt. Deshalb eckte er offensichtlich auch bei den Traditionalisten des HSV an. Mit eben dieser Vita brauchte er dann auch 5 Jahre, um wieder einen Job zu bekommen. Und nicht bei diesen Pseudotraditionalisten, sondern bei einem Club, der durch Audi auch Teil des Kommerzes ist, beim FC Ingolstadt 04, der in der Saison 2021/22 in der zweiten Liga spielte. Manchmal könnte man meinen, es ist zu gefährlich, im Profifußball eine Perspektive zu haben.
So, liebe liebe Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.